Geschichte darzustellen, ist etwas an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst. Und den richtigen Ton zu versuchen zu treffen, hat halt mit einer gewissen Haltung zu tun, mit Fingerspitzengefühl. Und was ich am Metier und am Genre Museum so liebe, es müssen halt so viele Dinge zusammenkommen, die funktionieren. Für mich ist es sehr analog zur Oper, was ich auch sehr liebe, wo einfach alles passen muss. Wenn alles zusammenspielt in einer Art und Weise, dass es halt harmoniert, und dann können wunderbare Dinge passieren. Wir wollten die Geschichte den Leuten näher bringen, auf eine Art und Weise, die nie den erhobenen Zeigefinger hat, die Leute selber ermöglicht, die Geschichte nachzuvollziehen und ihre eigenen Schlüsse zu ziehen.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl und ich freue mich auf meine Gäste. In dieser neuen Folge spreche ich mit Dr. Matti Bunzel, dem künstlerisch-wissenschaftlichen Direktor des Wien-Museums. Für mich eines der schönsten, am liebevollsten gestalteten Stadtmuseen der Welt. Der Kulturanthropologe, der in Stanford und an der University of Chicago studierte, lässt mich hinter die Kulissen des Museumsbetriebs blicken und erläutert die Bedeutung und Rolle seines Museums für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Wien sowie für die heutige Gesellschaft. Wie beginnt man, eine Ausstellungsfläche mit Leben zu füllen und dabei dem kulturellen und historischen Erbe einer Metropole gerecht zu werden? Welche Herausforderungen bei der Ausstellungsgestaltung und im Umgang mit schwierigen Themen gilt es zu meistern? Wie geht man als Kulturstätte gekonnt mit der voranschreitenden Technologisierung um, bleibt innovativ und relevant, ohne dabei seine Wurzeln zu verraten? Mit welchen Problemen kämpfen Kulturinstitutionen in Europa und Amerika heute, die es dringend zu lösen gilt, wenn wir nicht bald ganz auf diese wichtigen Orte unseres Menschseins verzichten wollen? Dies und noch weitere Themen besprechen Dr. Matti Bunzel und ich in dieser neuen Folge von Make It Click, der Podcast. Und vor allen Dingen vergesst nicht, zu liken und die Folgen, wenn sie euch gefallen, weiterzuempfehlen. Make It Click, der Podcast mit Dr. Matti Bunzel. Herr Dr. Bunzel, ich freue mich sehr, dass Sie mein heutiger Gast sind bei Make It Click, der Podcast.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Als erstes, ich war im August im Wien-Museum zum ersten Mal nach der Renovierung oder Wiedereröffnung. 2023 wurde das Haus ja wiedereröffnet. Und es hat mich zu Tränen gerührt. Boah. Ich finde es eines der schönsten Museen und meiner Herzensstadt, der Heimatstadt meines Vaters, absolut mehr als unfassbar würdig, eine Hommage an diese Stadt mit all seinen schönen Seiten und Schattenseiten. Und ich würde gern mal als Anfang oder anfangen diesen Podcast mit: Für was steht das Wien-Museum für Sie?
Naja, da muss ich mich natürlich zuerst bedanken. Ich weiß gar nicht, wie ich dem gerecht werden kann. Danke, wirklich. Also wir haben mit einem ganz tollen und großen Team jahrelang an dieser Neuaufstellung gearbeitet. Und das ist natürlich, freut uns riesig, wenn es so ankommt. Naja, eigentlich ist meine Antwort auf diese Frage eine ganz konventionelle. Also das Wien-Museum ist ein Stadtmuseum, ein historisches Museum. Es gibt diese Art Museen in den meisten europäischen Großstädten. Sie wurden auch fast alle zu einer ähnlichen Zeit gegründet, meistens im späten 19. Jahrhundert, in einem Moment, wo die Urbanisierung und die Industrialisierung einfach eine rapide Transformation der Städte gebracht hat. Und es waren in den meisten Fällen bürgerliche Initiativen, im Gegensatz zu aristokratischen oder bei uns imperialen Initiativen, die gesagt haben, also nicht nur die Herrscher sollten die Stadt, die Geschichte der Stadt bewahren und das Kulturerbe, sondern eben auch die Bürger und Bürgerinnen. Als solches, aus diesem Moment kommt unser Museum. Es ist das bürgerliche und eben nicht das imperiale Museum hier in Wien. Es erzählt die Geschichte der Stadt aus der Perspektive der Menschen und nicht unbedingt der Herrscher. Die jetzt sind zwar auch Menschen, aber halt andere Menschen. Und in dem Sinn sind wir vor allem ein Ort für das materielle Kulturerbe in diesem Zusammenhang und dann eben ein Ort der Vermittlung. Und das ist für mich das Wien-Museum genauso wie jedes Stadtmuseum. Was wir natürlich versuchen, wie alle Kollegen und Kolleginnen in anderen Institutionen, ist dieser Aufgabe so gerecht wie möglich zu werden. Und da gibt es natürlich im 21. Jahrhundert verschiedene Ansätze. Und wir haben versucht, im neuen Museum einen extrem offenen, inklusiven, freundlichen Zugang zu wählen, der, wir haben so als Schlagwort die Idee gehabt, dass das Museum vielleicht ein Salon der Stadt sein könnte. Und das haben wir versucht umzusetzen.
Wenn man in das Museum reinkommt, ist mir als erstes aufgefallen, dass es, ja, es hat die typischen, wie würde ich sagen, mein Sohn ist jetzt 12 Jahre alt, für Kinder auch die Schubladen, die man rausziehen kann und die Dinge, die man aktiv miterleben kann. Ja. Aber es ist an keiner Stelle belehrend. Es ist an keiner Stelle so dieses Pädagogische, und da das Wort gibt es ja im Positiven wie im Negativen, es ist nicht überpädagogisierend. Und mich würde als erstes interessieren, weil bei uns im Podcast geht es natürlich auch um die Kommunikation, wie Leute andere für ihre Ideen und Visionen begeistern. Mhm. Viele Interessensgruppen, nehme ich mal an, müssen Sie unter ein Dach kriegen, um zu sagen, wir machen das, was Sie da jetzt geschaffen haben. Also ich kann mir vorstellen, von Politik über Feuilleton bis hin zu logischerweise den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Wie schafft man sowas?
Das stimmt auf der einen Seite natürlich, aber es ist eine sehr abstrakte, ein abstrakter Druck, weil wir das große Glück haben, dass wir vollkommen autonom arbeiten können. Also die Stadt Wien, die uns finanziert, wir sind das Museum, unser offizieller Name ist Museen der Stadt Wien, und das Wien-Museum ist unser Haupthaus. Wir arbeiten vollkommen unabhängig, und wir haben uns sehr, sehr viel Zeit genommen, weil dieser Prozess der Neuaufstellung über Jahre gegangen ist. Der Architekturwettbewerb war 2015, und also seitdem haben wir das alles konzipiert. Und wir haben einfach in vielen, vielen Schleifen versucht, die bestmögliche Präsentation der komplexen Geschichte der Stadt umzusetzen. Wir haben zu keinem Zeitpunkt das irgendwem präsentieren müssen für eine interne Freigabe und eine Abnahme. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es so ausschaut, wie es ausschaut. Weil man weiß ja, dass zu viele KöchInnen den Brei durchaus verderben können. Und eine Ausstellung, die allen gefallen will, kann eigentlich nur sehr fad sein. Und das war einfach nicht der Fall. Ich meine, wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen und auf dem letzten wissenschaftlichen Stand natürlich zu arbeiten. Aber das Ziel war nicht, sämtliche Communities der Stadt zu fragen, ob das jetzt okay mit ihnen sei. So kann man ein Museum zwar machen, aber es ist keine gute Idee.
Als Sie es übernommen haben 2015, noch vor der Renovierung, was war da, wie kann man sich das vorstellen? Also ich frage jetzt mal ganz naiv, bewirbt man sich, wird man angefragt als wissenschaftlicher Direktor, künstlerischer Direktor?
Ich habe mich beworben, aber das lag auch daran, dass mich niemand gekannt hat. Also da hätte mich niemand anfragen können, weil ich bin zwar Wiener, in Wien geboren und aufgewachsen, aber ich bin mit 19 in die Vereinigten Staaten gegangen und habe meine ganze mein ganzes Erwachsenenleben inklusive wissenschaftlicher Karriere in den USA verbracht. Ich habe zwar über Wien geforscht und war vernetzt im akademischen Betrieb, aber im Wiener Kulturbetrieb, von der Wiener Politik ganz zu schweigen, kannte mich niemand. Als die Stelle ausgeschrieben war, mein Vorgänger, sehr verehrter Wolfgang Koos, ist in Pension gegangen. Also als die Stelle ausgeschrieben war, habe ich mich einfach beworben.
Und dann gedacht, wow, this is me now?
Ja, natürlich. Ich meine, sowas passiert ja nicht von heute. Man bewirbt sich und dann kriegt man ein E-Mail, und ich war ja in Illinois, und dann damals noch über Skype gab es einige Interviews, und also dass ich dann in die Auswahl gekommen bin, das wurde mir ja schnell klar. Dann wurde ich einmal eingeladen für ein Hearing, da bin ich nach Wien geflogen. Also wenn es dann passiert, ist es dann nicht mehr ganz schockierend, aber es ist auf jeden Fall so, dass als ich die Bewerbung abgeschickt habe, habe ich überhaupt nicht damit gerechnet. Erstens einmal kann man mit sowas generell nicht rechnen. Und zweitens bin ich eben davon ausgegangen, dass mich halt niemand kennt. Also warum sollte eine Stadt sich da so ein Risiko einfangen? Aber die Zuständigen haben halt dann für mich entschieden. Ich bin unheimlich dankbar, weil ich diesen Job wirklich liebe und diese Chance, das Geschichtsmuseum in meiner Heimatstadt mitzugestalten, das ist natürlich unglaublich. Das wäre unglaublich gewesen, auch ohne dem Umbauprojekt, aber dadurch war es natürlich noch einmal spannender.
Man merkt diese Liebe auf jeder Etage. Ich finde, als ich reinkam und dann man geht so durch und man sieht als erstes die Nachbildung dann in einem über mehrere Stockwerke offenen Raum vom Stephansdom, wo man mit der Kamera reingucken kann. Ja. Und dann dieses Moby Dick-ähnliche, den Wal sozusagen aus dem Wiener Prater.
die von uns, die im Wien-Museum arbeiten dürfen, es ist eine wunderbare Aufgabe. Ich meine, auf der wissenschaftlichen Seite sind wir ja die meisten Historikerinnen, Kunsthistorikerinnen und das ist ja ein Job, von dem man träumt. Oder wenn man jetzt sich anschaut, die Restauratorinnen, das sind natürlich fantastische Mitarbeiterinnen, die eine der spannendsten Sammlungen Österreichs, wenn nicht Europas, betreuen können. Wir haben unsere Sammlung, ich meine, das sind unglaubliche Ausmaße, es sind ungefähr 1,5 Millionen Objekte, die Sammlung der Stadt Wien umfasst. Und so eine Verantwortung zu haben, ist natürlich großartig, aber auch für alle, also die Vermittlung, das Marketing, ich meine, es ist, für die meisten von uns ist es einfach eine unheimliche Freude, für diese Institutionen und für die Stadt arbeiten zu dürfen.
Nach welchen Kriterien, wie gehen Sie an so eine Aufgabe heran? Also was sagen Sie denn? Sie sehen, okay, man muss der kulturellen und der historischen Vergangenheit der Stadt, aber auch der Jetztzeit sozusagen gerecht werden. Wie entscheidet man, was man zeigt und wie man es zeigt?
Naja, es ist eine Kombination. Also wenn wir jetzt rein über die Dauerausstellung reden, also die Dauerausstellung, die eben kostenfrei zugänglich ist, wo wir sehr, sehr froh und stolz sind. Also das beginnt, auf der einen Seite beginnt das mit einem Raum. Also einem Raum, der in diesem Fall ungefähr 3300 Quadratmeter groß ist. Und das ist natürlich eine gewisse Vorgabe. Und man tastet sich dann sehr, sehr vorsichtig und hoffentlich systematisch ran. Wir hatten eine riesige Projektstruktur. Zwei Kolleginnen waren die kuratorischen Projektleiterinnen. Die Leiterin unserer Produktion war eine Projektleiterin. Ich war da stark involviert. Aber es waren Dutzende, die da inhaltlich sich damit auseinandergesetzt haben. Und dann beginnen man muss es einfach Teil für Teil machen. Also da geht es darum, zuerst einmal grundsätzlich zu entscheiden, wie will ich diese Ausstellung aufbauen. Und da gibt es in Museen wie dem unseren im Grunde zwei Optionen. Und das ist schon eine sehr starke Setzung. Man kann so eine Dauerausstellung historisch, chronologisch machen oder thematisch. Und in den letzten 30 Jahren gab es sowohl das eine als auch das andere. Ursprünglich war chronologisch irgendwie de rigueur, das war eigentlich selbstverständlich. Und dann so vor 30 Jahren in einer sozusagen Kritik, vielleicht sind wir bei der Chronologie zu vorhersehbar, vielleicht müssen wir kritischere, andere Töne anschließen, kam eine thematische Setzung sehr, sehr stark. Und es gab einige sehr wichtige Institutionen, die thematisch oder partiell thematisch gearbeitet haben. Ein wichtiges ist das Historische Museum in Zürich, das ja also nicht ein Züricher Museum ist, sondern ein Landesmuseum. Aber da wurde mit sehr interessanten thematischen Zugängen experimentiert. Wir haben das natürlich auch in Erwägung gezogen, haben uns aber dann für die Chronologie entschieden. Nicht zuletzt, weil wir aufs Engste zusammenarbeiten mit Lehrern und Lehrerinnen, weil das Wien-Museum ist auch ein Teaching-Tool. Es geht darum, den Schülerinnen und Schülerinnen Wiens die Stadtgeschichte näher zu bringen. Und aus der Sicht der Lehrerinnen ist eine Chronologie einfach die mit Abstand einfachste, ist das nachvollziehbarste Art und Weise, Schülerinnen an die Vergangenheit heranzuführen. Und das haben wir übernommen. Wir haben das dann in verschiedener Art versucht, kreativ zu machen, aber es war mal die grundsätzliche Setzung. Wir machen das chronologisch. Und dann geht schon los. Die nächste große Entscheidung ist, was sind die Kapitel? Also in welche Epochen teilen wir diese Chronologie? Und da sind wir schon mitten in der Geschichtsphilosophie und den Geschichtswissenschaften, weil natürlich die Zeit einfach vorangeht, aber unser Verständnis von bestimmten Epochen ist natürlich eine heutige. Wir sehen, dass bestimmte Momente irgendwie zusammengehören und irgendwie eine historische Einheit bilden. Darauf verständigt man sich, das passiert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite schaut man sich gleich an, was sind unsere, wir würden sagen, Fixstarter. Wir haben natürlich eine Sammlung und da gibt es einige unglaublich tolle Objekte. Sie haben dieses historische Modell des Stephansdoms erwähnt. Das ist ja nicht nur ein Modell des Stephansdoms, das ist ja aus Mitte des 19. Jahrhunderts. Es ist einzigartig. Es ist selber ein historisches Artefakt. Und es gibt Dutzende, vielleicht sogar über 100 Objekte, die sind einfach gesetzt. Da will man als historisches Museum, da will man sich gar nicht vorstellen, die nicht zu zeigen. Die müssen rein. Und dann beginnt schon diese Annäherung, wie man aus diesen Versatzstücken, den Kapiteln, die man definiert hat, und an einigen dieser Fixstarter, der Key Objects, wie man beginnt, eine Geschichte und vor allem Geschichten zu erzählen. Da gibt es dann eine weitere Setzung, wo man sagt, einige Themen sind uns irrsinnig wichtig. Die wollen wir, dass sie sich wirklich durchziehen durch die ganze Ausstellung. Und da war ein ganz wichtiges Thema, also wir haben das ja in den letzten Jahren gemacht, also es war ganz klar, dass die Umweltgeschichte ein zentrales Thema für uns sein muss. Wir leben in einer Zeit, wo die Klimafrage eine zentrale Frage ist und wir an die Vergangenheit einfach die Frage stellen müssen, wie war Wien als Naturraum und wie haben die Menschen, die Wiener und Wienerinnen, über die Jahrhunderte diesen Naturraum verändert und was sind die Konsequenzen? Das war Gesetz. Ein anderes Thema war, wir waren extrem interessiert, zu hinterfragen und auch zu zeigen, wie der Rest der Welt Wien beeinflusst hat. Wien ist eine Großstadt und als solches natürlich nicht isoliert vom Rest der Welt. Und das hat uns besonders interessiert, Momente, wo Wien in einem geopolitischen oder internationalen Kontext war. Das waren einige dieser Themen. Es gibt andere Themen auch, die immer wieder kommen. Und all das zusammen in irrsinnig langen Meetings, und ich kann nur empfehlen, sich jahrelang für sowas Zeit zu nehmen, weil da ist wirklich gut Ding, braucht Weile. Da schärft man dann die einzelnen Kapitel, überlegt die zentralen Themen und Thesen jedes Kapitels und so tastet man sich voran.
Wenn ich mir nochmal die Ausstellung und meine Stunden dort im Museum Revue passieren lasse, auch gerade wenn es um den Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg geht, geht ja auch ein klar, no nah, würde der Wiener sagen, oder ein Teil der Ausstellung ist, habe ich auch selten, und das hat mich positiv beeindruckt, eine Exponate und eine Art und eine Geschichtenerzählung erlebt, die mich berührte, die es nicht banalisierte aufgrund von einfach, ich stelle es akademisch dar. Ich habe selber jüdische Wurzeln zum Teil und das war mir ganz, das fand ich sehr spannend, logischerweise aufgrund meiner Geschichte und meiner Familie zu sehen, wie damit umgegangen worden ist und fand es in einer unglaublichen liebevollen Art, respektvollen Art, aber auch da nicht mit dem Fingerzeig. Was macht ihr anders? Gibt es da, sagt ihr, ey, da haben wir genau hingeguckt, weil, oder wir hatten, also haben Sie da eine Erklärung?
Naja, ich meine, danke auf jeden Fall wieder. Ich meine, ich glaube nicht, dass wir da die Einzigen sind. Ich meine, man kann Geschichte darzustellen, ist etwas an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst. Und den richtigen Ton zu versuchen zu treffen, hat halt mit einer gewissen Haltung zu tun, mit Fingerspitzengefühl, mit einer Zusammenarbeit von in diesem Fall wunderbaren Wissenschaftlern, also der zuständige Kurator ist der Gerhard Nieswand, der ein wunderbarer, ausgewiesener Experte ist. Unsere Gestalterinnen haben in diesem Kapitel besonders für mich spannende Ideen gehabt der Umsetzung. Und wenn was ich am Metier und am Genre Museum so liebe, es müssen halt so viele Dinge zusammenkommen, die funktionieren. Für mich ist es sehr analog zur Oper, was ich auch sehr liebe, wo einfach alles passen muss. Es ist, wenn alles zusammen spielt in einer Art und Weise, dass es halt harmoniert und dann können wunderbare Dinge passieren. Auch dann, trotzdem gibt es Leute, die sehr kritisch sind, das ist ja auch legitim, aber wir haben in diesem Fall, genau wie Sie es dargestellt haben, also wir wollten die Geschichte den Leuten näher bringen, auf eine Art und Weise, die nie den erhobenen Zeigefinger hat, die Leute selber, ihnen selber ermöglicht, die Geschichte nachzuvollziehen und ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Also ich glaube, diese Belehrungen funktionieren sowieso nicht. Und also wir sehen jetzt eine Situation politisch und geopolitisch, wo wir erst recht sehen. Das ist, ich meine, gut gemeint und gut sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Da würde ich gerne gleich nochmal mit Ihnen drauf zu sprechen kommen. Wenn wir aber nochmal ganz kurz beim Wien-Museum bleiben, wo sehen Sie die größten Herausforderungen oder mit welchen Herausforderungen haben Sie in der Jetztzeit zu kämpfen?
Also die ganz banalen Herausforderungen in jeder Kulturinstitution ist, dass man natürlich gerne noch mehr Gelder hätte und wir sind in einer Situation, wo, ist allgemein bekannt, Wien und Österreich momentan finanzielle Schwierigkeiten hat, das ist eine große Herausforderung, aber ich meine, das ist ja ganz, ganz, ganz normal. Darüber hinaus ist es, einfach eher die schwierigen Entscheidungen sind, dass es ist sich immer zu sagen, less is more. Weil, wenn wir jetzt wieder zur Dauerstellung zurückgehen, ich meine, wir haben hunderttausende Objekte, von denen hunderte großartige Objekte absolut auf der Startliste waren für die Dauerausstellung. Aber es ist eine der vielen Möglichkeiten, eine Ausstellung kaputt zu machen, ist, sie einfach zu überladen mit Objekten. Weil man irgendwann verliert man die Besucherinnen. Und das ist extrem schmerzhaft. Es ist extrem schmerzhaft, tolle Objekte gehen zu lassen und sich damit abzufinden, dass ich als Kurator vielleicht weiß, was hier auch hätte sein können, aber sonst eben niemand. Und für die anderen ist das halt besser. Das ist eine große Herausforderung. Das Gleiche gilt bei den Sonderausstellungen. Wir machen 4 große Sonderausstellungen im Jahr. Natürlich hätten wir Themenideen für 10-mal so viele oder vielleicht 5-mal so viele, aber das geht halt nicht. Diese Herausforderung, aus dem Vollen schöpfend eben nicht das Volle auch abzuschöpfen, ist wirklich nicht leicht.
Ich glaube, das gilt für Ihren Berufs- oder Ihr Berufsumfeld genauso wie für die Kommunikation. Manchmal ist less is more, oder?
Ich genauso.
Keep it short and simple. Wenn Sie sagen, große Sonderausstellungen, ich musste sehr schmunzeln über die jetzige Sonderausstellung. Und eine Zeile im was, ich weiß es nicht, die Krone-Zeitung Blick, irgendwann, wo drin stand Fleisch in der Schnitzelstadt.
Nein, also es ist, ich meine, also die jetzige Sonderausstellung heißt eben Fleisch und läuft bis glaube ich im Februar. Ja, naja, es ist, wir werden manchmal Dinge gefragt, wie wann macht es eine Ausstellung über das Schnitzel? Und natürlich würden wir keine Ausstellung über das Schnitzel als solches machen. Das ist erst einmal viel zu klein als Thema und zweitens einmal, also die ganzen Stereotypen einfach zu reproduzieren, das ist nicht sehr spannend. Aber natürlich ist das implizit unsere Antwort. Also wir haben über das Schnitzel in dieser Ausstellung sehr viel zu sagen und darüber hinaus ist eine Kulturgeschichte des Fleisches, was wir hier ja betreiben, auf Wien bezogen, etwas, was unsere Stadt, wie eigentlich jede Großstadt, extrem betrifft. Weil Nahrungsversorgung generell und Fleisch überhaupt eröffnet so viele interessante Themen, die zu tun haben mit Klassenunterschieden. Wer kann sich welches Fleisch leisten oder überhaupt Fleisch leisten? Mit religiösen Unterschieden, die natürlich auch die ganzen verschiedenen Rituale. Es hat damit zu tun, dass im Zuge der Industrialisierung die Fleischproduktion für sich vollkommen verändert hat und dass wir jetzt, und das macht es wirklich spannend, mitten in einer riesigen, auch wieder globalen Diskussion sind, ob Fleisch oder welche Zukunft Fleisch hat, ob es eine Zukunft hat, welche es hat. Dann geht es natürlich um Nachhaltigkeit, CO2-Ausstoß, es geht genau um die Fragen auf Tierwohl und. Und eine Sache, die ein Museum wie unseres leisten kann, ist, solche sehr heutigen Themen aufzugreifen und sie historisch zu unterfüttern, um den Menschen, die sich dafür interessieren, eine ganz andere Basis zu geben, um diese Fragen zu diskutieren.
Wenn Sie in die Zukunft gucken und sagen, die nächsten paar Jahre jetzt mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz, sehen Sie die Zukunft und Relevanz von Museen gefährdet?
Naja, wir durchleben gerade einen weiteren Aspekt der digitalen Revolution, aber die digitale Revolution ist ja jetzt schon mittlerweile relativ lang im Gang und ich bin alt genug, dass ich noch Tippen auf einer Schreibmaschine gelernt habe. Also und seitdem hat sich vieles geändert. Ja, und das ist auch meine eigene Arbeit hat sich geändert. Und doch, ich bin total optimistisch aus dem einfachen Grund, dass je digitaler die Welt wird, und sie wird digitaler, ist keine Frage, desto größer wird auch die Sehnsucht nach dem Analogen. Und Museen sind das ultimativ Analoge, solange sie sich dazu bekennen, wir tun das sehr stark, dass ihre Essenz im historischen Objekt, im authentischen Objekt und seiner Aura liegt. Wenn ein Museum das aufgibt und einfach nur, was weiß ich, KI Virtual Reality Räume schafft oder ein Buch an die Wand heftet, dann glaube ich wirklich, dass sozusagen die Frage sich stellt, warum braucht man das? Das kann man ja auch zu Hause sehr bequem machen. Aber wenn es darum geht, historische Objekte wie den Stephansdom oder den riesigen Wal Poldi nicht nur zu zeigen, sondern zu erleben, hautnah und einfach dieses Aura-Gefühl zu haben. Ich bin jetzt neben Objekten, die sind in der Tat hunderte Jahre alt, unsere Mittelalter-Sammlung, das ist unglaublich. Ich meine, das ist 13. bis 14. Jahrhundert und wir bringen unsere Besucherinnen absolut hautnah ran. Das ist halt etwas, was nur ein Museum leisten kann. Und solange Museen sich dazu bekennen, und ich würde jedem Museum das raten, habe ich keine große Sorge um die Zukunft von Museen.
Ich finde das wunderschön, was Sie sagen, weil das ist auch immer das, was ich, wenn ich mit Führungskräften arbeiten darf oder anderen Mitarbeitenden in Banken und was auch immer, die dann sagen, oh, mein Job geht weg als Beraterin oder ich werde als Psychologin ersetzt vom Chatbot oder was auch immer. Und ich denke immer, du musst dich auf das besinnen, was du am besten kannst. Und das ist das Zwischenmenschliche, das Toccare, das wie die Italiener, das ist zum Anfassen.
Innerhalb der musealen Praxis ist ein absolutes Zentrum, eine Säule ist die Vermittlungsarbeit und ja. auch etwas, was ich nie auslangen würde an eine digitale Pseudointelligenz. Wenn ich 6-, 7-, 8-jährigen Schülerinnen die Geschichte Wiens näher bringen soll, dann will ich fantastische Pädagoginnen haben, wie wir sie halt in der Vermittlung haben und nicht irgendeine KI.
Ja, weil eben auch es soll menscheln und das tut es auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man sich darauf beruht, dann muss es auch nicht so entweder oder auch sein, aber man sollte aufpassen mit dem zu sehr Experimentieren mit rein digitalen Räumen, weil das die Einzigartigkeit auch gerade von Museen wie ihres das nimmt.
Die KI auf der anderen Seite hat unglaubliches Potenzial für uns. Und nur um ein Beispiel zu nennen, woran wir gerade beginnen zu arbeiten, wir haben riesige Sammlungen. Wir haben eine unglaublich große topografische Sammlung. Also eine Sammlung, die verschiedenste Teile der Stadt zeigt. Jetzt zwischen KI und Crowdsourcing, auch etwas sehr Digitales, haben wir jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, aus den tausenden Sujets, die wir nicht verorten können, weil es einfach nur ein Bürgerhaus zeigt, die zu identifizieren. Gleiches gilt für unsere riesige Sammlung von historischen Fotoporträts. Momentan haben wir tausende unidentifizierte Leute in der Sammlung. Wir sind jetzt, also wir testen jetzt neueste KIs. Ich halte es für realistisch, dass wir in 5 Jahren eigentlich alle identifiziert haben werden.
Und dafür ist es fantastisch.
Genau.
Auch bei die Gustav Klimt-Ausstellung eines anderen Museums in Wien, wenn man sieht, was hinter den durch diese Radio.
Genau.
Mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber Sie wissen, was ich meine.
Ja, Belvedere, die
in
Röntgen.
Belvedere, genau. Die Röntgen, genau, danke, Röntgen, nicht Radio. Oder Röntgen, wenn man mit Röntgenstrahlen sehen kann, was hinter den Bildern ist und wie es dann zum. Ich meine, das ist ja fantastisch und das
ganz
ist großartig.
Genau.
Ja?
Genau.
Aber
genau.
Das ist eben, es für was zu benutzen, für was es dann Sinn macht und das Menschliche, dem Menschlichen zu überlassen, glaube ich, sieht man
ganz
auch sehr gut im Wien-Museum. Sie haben Kulturanthropologie und Geschichte studiert in Stanford und an der University of Chicago. Sie haben über die Hälfte oder fast die Hälfte Ihres Lebens in den USA verbracht.
Naja, je älter ich werde, desto weniger wird es in der Relation. Also ich war insgesamt 25 Jahre in den USA.
Das ist der realistische Blick. Bei mir, je älter ich werde, je länger werden die Sachen, die ich im Retrospektive immer erzähle. Das ist dann die Frage, wie man sieht.
Als ich zurückgekommen bin nach Österreich, waren es fast 2/3 meines Lebens in den USA.
Wie kommt man dazu, Kulturanthropologie zu studieren? Ich habe Politik, Wissenschaften und Philosophie studiert, aber Kulturanthropologie
es lag einfach daran, dass das sind halt Zufälligkeiten. Also ich bin ein bisschen da hineingerutscht und habe es als Fach kennengelernt, indem man im Grunde, ich meine, es ist das Studium des Menschen. Anthropos ist der Mensch. Und es schien mir damals und eigentlich immer noch grundsätzlich als etwas, das mir alles erlaubt in den Geisteswissenschaften. Und das war immer meine Leidenschaft und ist meine Leidenschaft. Also ich habe sehr viel politische Geschichte gemacht und mein Vater war Politikwissenschaftler. Also vieles von dem, was ich getan habe, ging ja auch als Politikwissenschaft durch. Aber als Politikwissenschaftler gibt es halt sehr starke Grenzen. Und mich haben viele andere Dinge genauso interessiert. Sprache, Rituale, Kunstgeschichte und Anthropologie hat es mir einfach ermöglicht, das alles zu tun und das halt irgendwie sich legitimieren zu lassen. Ich meine, was ich meistens sage, wenn mich irgendjemand fragt, weil die wenigsten haben einen Begriff von Kulturanthropologie, was auch nachvollziehbar ist, es ist sehr amerikanisch geprägt und so weiter. Also ich sage meistens als Antwort einfach Historiker, weil das ist nicht falsch.
Die Deutschen würden das wahrscheinlich übersetzen und in Deutsch würde man wahrscheinlich sagen wie Völkerkunde, aber es passt einfach nicht genau.
Naja, das ist genau das. Also im deutschen Sprachraum ist es sogar noch komplizierter, weil historisch gibt es 2 Disziplinen, Völkerkunde und Volkskunde. Beide sehr, also Worte, die nicht mehr gebraucht werden. Aber in den USA gibt es diese Unterscheidung nicht. Also ich habe sozusagen sowohl Völkerkunde als auch Volkskunde studiert. In dem deutschen Sprachraum wird jetzt meistens substituiert Ethnologie, manchmal sage ich Ethnologe. Mhm. Aber es gibt auch den Begriff empirische Kulturwissenschaften, der wurde auch verwendet, um dem Ganzen zu entgehen. Das ist alles ein Gemurks und sehr viel akademische Neurosen, an denen ich mich persönlich überhaupt nicht beteiligen muss, weil es nicht notwendig ist. Deshalb sage ich in den meisten Fällen einfach Historiker, weil es passt schon.
Welcher Teil dieses Studiums oder der Wissenschaft an sich, der Wissenschaft des Menschen, hat Sie am meisten gefesselt?
Das kann ich ganz leicht erklären. Es war die Absurdität des Wollens, eine Wissenschaft des ganzen Menschlichen zu haben. Und was mich am meisten fasziniert hat am Anfang und immer noch fasziniert, waren die großen Versuche im 19. Jahrhundert in einer Abhandlung, die ganze Menschheitsgeschichte zu fassen. Also mein großes Idol ist der deutsch-jüdische Gründer der amerikanischen Anthropologie, Franz Boas. Aber in Großbritannien gibt es Leute wie E.B. Tyler und in den USA Lewis Henry Morgan. Und wenn man deren Sachen liest, es ist dieser grenzenlose Optimismus des späten 19. Jahrhunderts, dass es doch möglich sein muss, dass alles, was menschlich ist, irgendwie in einer analytischen Struktur fassen zu können. Und die Vermessenheit dieses Projekts hat mir imponiert.
Die Vermessenheit dieses Projekts. Warum? Woher kommt das Interesse dafür? Was glauben Sie?
Naja, weil ich ähnlich geladen bin. Ich bin ein bisschen ein Dilettant. Mich interessieren unheimlich viele Dinge. Und der Versuch, alle diese Dinge irgendwie als Ganzes zu fassen, ist einfach eine, ich meine, man weiß, es ist zum Scheitern verurteilt, aber ich liebe den Optimismus, es zu versuchen. Politikwissenschaft ist viel ehrlicher, weil es ja von vornherein sagt, dass wir nur einen ganz kleinen Teil des Menschlichen zu unserem Objekt deklarieren. Kunstgeschichte ist noch bescheidener. Und mir war genau diese Unbescheidenheit sehr sympathisch.
Die Hybris, dass man alles mal erfassen kann, was uns menschlich macht.
Einerseits das und dann die Hybris, dass ich, was immer ich mache, immer sagen kann, ja, das ist natürlich anders. Anthropologie, natürlich kann ich das machen.
Die Spielwiese, wie im Museum. Man muss es nicht vorher absegnen lassen.
Und als mir klar geworden ist, dass das möglich ist in der Anthropologie, da habe ich mich dafür entschieden. Weil davor habe ich kurz mit Sprachwissenschaft geliebäugelt. Und das Tolle daran ist, dass Sprachwissenschaft ist aus der Perspektive der amerikanischen Anthropologie, ist Sprachwissenschaft einfach ein Teil der Anthropologie. Also schubs, passt.
Deswegen das ganze Große. Sie waren dann Director vom Humanities Festival in Chicago. Ist das ein Non-Profit, oder?
Ja, ich habe 2010 damit begonnen und da gab es das Festival schon 15 Jahre lang, also wirklich eine Institution, und hab mir sehr getaugt, weil ich von Anfang an in der akademischen Karriere dann sehr schnell gemerkt habe, dass mich neben dem akademischen Arbeiten vor allem das verschiedene organisatorische Sachen interessiert haben. Dinge, Leute zusammenzubringen, Diskussionen zu organisieren, Workshops, Konferenzen und so weiter. Und dadurch bin ich in Kontakt gekommen mit dem Festival, und das ich sehr liebe. Und und dann wurde da war es dann wirklich so, dass ich da wurde ich dann wirklich gefragt irgendwann einmal, ob ich mich nicht bewerben wollte für diese Intendanz. Das habe ich dann 5 Jahre gemacht, also bis ich nach Wien zurückgekommen bin.
Für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen und nicht wissen, was es ist, das ist ein Festival, was verschiedene Autoren, Künstler, Philosophen zusammenbringt.
Das Wort, das auch hier absolut so gebräuchlich ist, wäre so Ideenfestival. So könnte man es nennen.
Also von Tori Amos über Tom Hanks bis hin zu Philosophen, Kulturwissenschaftlern.
Als ich es gemacht habe, war es noch sehr nahe im akademischen Betrieb. Es ist seither ein bisschen mehr in die Bestseller-Richtung gegangen. Jetzt nicht, wir hatten beides, aber mir war es ja wichtig, irgendwie noch eine Spange zu halten. Das ist gar nicht so leicht, weil der akademische Betrieb wird spezialisierter und spezialisierter. Also meine Ambition war da immer und ist immer noch, dass der akademische Betrieb, also die akademischen Geisteswissenschaften, nicht die Tuchfühlung zur Bevölkerung an sich verlieren. Und da sind solche Dinge sehr wichtig. Wir machen ähnliche Dinge jetzt auch im Museum. Also wir haben immer wieder, wir haben ja ständig Buchpräsentationen und Diskussionen, und da geht es mir immer darum, auch hochspezialisiertes Wissen irgendwie in eine generelle Form zu bringen.
Ja, vom Lehrstuhl sozusagen runter in die reale Welt.
Genau, so ist es.
Was ja in Österreich wahrscheinlich, ich habe selber in Österreich studiert und österreichische Wurzeln, wie gesagt, nicht immer ganz einfach ist, weil man sagt ja den Wienern oder den Österreichern nach sehr akademisch hörig und auf der anderen Seite auch sehr, sehr quasi so diesen Beamtenstatus. Und es ist sehr verkrustet noch im Vergleich zu Amerika. Wie war das dann, als Sie zurückkamen? Musste man sich umstellen oder haben Sie gesagt, nichts?
Vollkommen richtig. Ja, nein, es ist kulturell anders, und ich habe vor langer Zeit eine sehr dezidierte Entscheidung getroffen, ob die richtig war oder nicht, müssen andere beurteilen, dass ich einfach alles tue, um diesem traditionellen österreichischen Standesdünkel entgegenzuwirken. Und das hat damit begonnen, dass ich, als ich meine ersten Visitenkarten bekommen habe, keine akademischen Titel draufgeschrieben habe.
Kein Doktor, der Doktortitel stand nicht drauf. Das ist ja, das traf die Leute, ich weiß, Magister noch, das ist Frau Magister, ja. Herr Magister traf.
Ja, nein, das ist, aber das sind diese Dinge. Da geht es ja sehr um Symbolik und stimmt natürlich. Also historisch ist die Bedeutung von Titeln in Österreich enorm, also wirklich auch im Vergleich erstaunlich. Aber es muss ja nicht so sein. Also meiner Meinung nach. Also in meiner, wo ich selber kontrollieren kann, nämlich wie ich mich selber präsentiere, da kann ich das ja durchaus anders machen. Also es geht in viele Richtungen. Also ich versuche wirklich im Museum so informell wie irgend möglich zu agieren.
Wenn man so lange in Amerika gearbeitet hat, gelebt hat und dann zurück ist in Europa und jetzt mit einem Präsidenten Trump und den sehr großen Druck von rechts, Sie haben Forschungen zum Judentum, Antisemitismus, Islamophobie, ganz große Themen, die im Moment wieder sehr in den Fokus rücken, wenn sie überhaupt jemals wirklich weg waren und nicht einfach irgendwo gelodert sind. Wie sehen Sie das jetzt?
Ja, ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin Doppelstaatsbürger, also ich bin auch Amerikaner, ich bin beides. Mhm. Ich wünschte, ich hätte irgendeine besondere Weisheit, weil ich meine, ich glaube, viele von uns sind konsterniert über so viel. Also ich habe viele Dinge, die in den USA passiert sind und passieren, hätte ich vor 20 Jahren für vollkommen unmöglich gehalten und hätte ohne Zögern große Geldsummen hypothetisch verwettet drauf. Also das sind
zum Beispiel?
Naja, eine Wahlniederlage nicht anerkannt wird, zum Beispiel. Meine, das ist eine der Grundfesten des amerikanischen Staatswesens. Der Concession Call ist also ein Ritual, das fundamental ist, Peaceful Transfer of Power, diese Sachen. Und mittlerweile hunderte andere Dinge, die einfach selbstverständlich waren und die es jetzt einfach nicht sind. Vom 6. Jänner will ich gar nicht reden. Meine, das vollkommen jenseitige Dinge. Und doch sind sie passiert. Also ich bin Historiker und deshalb kein Zukunftsforscher, aber ich bin ein Optimist. Also ich bleibe hoffnungsvoll, aber ich kann mir verschiedene sehr dystopische Zukunftsvisionen auch vorstellen. Also da bin ich auch Historiker. Ich meine, es ist die ganze Diskussion über, sind wir an einem Punkt wie in den 30er Jahren, ist natürlich grundsätzlich falsch, weil Geschichte sich nie eins zu eins wiederholt. Und man genauso gut sehr, sehr viele Unterschiede ganz leicht erkennen kann. Aber dass wir eine gewisse Verschiebung von Dingen sehen, auf jeden Fall in meiner Lebenszeit, das ist klar. Also da habe ich nichts Profunderes zu sagen, als was wir eh alle schon wissen.
Mit was kämpfen Ihre Kollegen, mit denen Sie und Kolleginnen, mit denen Sie noch Kontakt haben in Amerika, auch gerade wenn man jetzt das Humanities Festival hat, ich meine, Funding wird für solche Dinge natürlich fast gegen null gehen, nehme ich mal an. Mittlerweile, oder?
Das ist wieder ein ganz anderes okay. Thema. Weil in den USA wird Kultur ja sowieso über private finanziert. Das heißt, die öffentliche, der Teil der Finanzen des Humanities Festivals, der öffentlich war, war weit unter 1%. Also das war vollkommen, das konnte man ignorieren. Mhm. Was natürlich passiert, ist, dass, also wer zahlt das? Das sind einerseits individuelle Spenden und deshalb gibt es auch einen Board, der eben von Spendern und Spenderinnen geformt wird. Dann gibt's Konzerne, die Kultur unterstützen und sehr viele sogar. Und dann gibt es vor allem die Stiftungen. Und das gibt es ja auch in der Schweiz, in Österreich gibt es ja weniger, aber in den USA gibt es riesige. So finanziert sich eine Institution wie das Humanities Festival. Das heißt, an sich ist der Ausfall von öffentlichen Geldern vollkommen irrelevant.
Irrelevant.
Auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick gibt es dann andere Dinge, weil der Ausfall öffentlicher Gelder bei anderen Institutionen, wie bei Universitäten zum Beispiel oder in der sozialen Fürsorge, das schlägt Löcher, wo dann einige dieser Stiftungen durchaus einspringen. Aber wenn diese Stiftungen dort einspringen, kann es gut durchaus sein, dass für Dinge wie das Chicago Humanities Festival aus der Stiftungsseite wieder weniger Geld kriegen. Ich bin jetzt nicht nah genug dran, um genau zu wissen, wie es dir geht. Aber dass da ein Druck ist, generell, ist ganz klar. Auf der anderen Seite ist die Wirtschaft in den USA steht gar nicht schlecht da. Und insofern die philanthropische Unterstützung von Kulturorganisationen, die Wirtschaft im Grunde widerspiegelt, ist es jetzt per se kein riesiges Drama. Wo wir in den USA wirkliche Probleme haben und sehen, wirkliche Probleme haben, sind, wo sich auch das Besucherverhalten sehr stark ändert. Ich bin sehr passioniert für Oper und Oper ist in einer unglaublichen Krise in den USA, mehr als in Europa. Nicht zuletzt, weil das Gleiche wieder geht, also es muss privat finanziert werden. Und obwohl die private Unterstützung weiterhin gar nicht so schlecht ist, brechen die Zuschauer weg. Und wenn ich mir jetzt die großen Opernhäuser anschaue in New York, die Met oder in die Lyric Opera in Chicago, das sind Häuser, das sind traditionelle demokratische Institutionen mit über 4.000 Leuten. Über 4.000 in den Besuch, wenn man das vergleicht mit der Oper in Zürich, das ist ja in Wien. Und ist das ein, muss man ja füllen. Und wenn das nicht geht, und das geht nicht mehr, dann brechen wirkliche Gelder weg. Ich kann mich erinnern, als ich nach Chicago gekommen bin, da war die Lyric Opera für die ganze Saison nur durch Abos ausverkauft. Da gab es keine Tickets im freien Verkauf. So war die Situation. Alles weggebrochen und das ist für die Kulturinstitutionen, die wirklich sehr stark auch auf Gelder aus den Besucherinnen angewiesen sind. Das ist dort mehr der Fall in der Oper als im Festival zum Beispiel, weil das Festival viel weniger zum Produzieren kostet. Das ist eklatant.
Aber liegt das daran, weil die Leute sich die Tickets nicht mehr leisten können?
Es ist eine Kombination aus, Leute können es sich nicht leisten und Oper wird als weniger und weniger relevant gesehen, beides.
Das ist spannend, weil wenn ich in Zürich versuche, Karten für die Oper zu bekommen, aber auch in Deutschland oder auch in Wien, ist sie fast immer ausgebucht. Zumindest genau, scheint es so. Und
das ist eine Kombination
auch im Theater.
Es ist eine Kombination aus kleineren Häusern, einer generellen Kultur, die für die Hochkultur noch viel mehr sozusagen Ansehen und Bedeutung hat. Mhm. Viel stärkere öffentliche Strukturen, die das alles noch unterstützen. Und das gilt es zu bewahren. Also wenn man sich vorstellt, dass wir vielleicht in eine Richtung gehen wie in den USA, dann muss uns bewusst sein, dass da muss man kämpfen darum, dass das so bewahrt bleibt.
Wenn man sich die USA anguckt und dort die Nachrichten so sieht als Laie und dann hier von Europa, ich habe ein Jahr in Amerika gelebt, aber war eher noch Kind, hat man ja auch das Gefühl, dass okay, wenn sie nicht auf die öffentlichen Gelder angewiesen sind, aber sie werden doch beeinflusst von der Politik, weil auch im Guggenheim Museum in New York darf die Politik sagen, was wird ausgestellt und was nicht und dann verschwinden unter Umständen.
Die USA ist schlimm genug, aber im Guggenheim-Museum hat die Politik nichts zu sagen. Im Smithsonian in Washington hat die Politik etwas zu sagen, weil das Smithsonian in einer einst eigenen, also in einer unique purpose position ist, weil es wirklich eine öffentliche Institution ist, die unter direkter Supervision des Staates steht. Das Guggenheim ist eine vollkommen private Institution. Vollkommen. Okay. Da hat also rein rechtlich gesehen, kann da die Politik nicht reinreden.
Spannend, weil es wird hier oftmals wahrscheinlich alles in einen Pott geworfen und dann ist es irgendwie, alle Museen werden zensiert. So, das nimmt man dann in der öffentlichen Wahrnehmung.
Richtig, und was die Wahrheit ist, die Wahrheit, schlimm genug, die Museen beginnen sich selber zu zensieren. Aus einem Gehorsam, weil Angst besteht, dass wenn man zu kontroversiell ist, wenn man in die Schlagzeilen kommt, wenn man zum Beispiel Trumps Ärger sozusagen hervorruft, dass es dann eine Auswirkung haben könnte auf das Fundraising. Es ist schon wahr, Fundraising ist das Um und Auf. Und Angst, dass das Fundraising leiden könnte, ist real. Aber das ist nicht das Gleiche, wie das der Bürgermeister von New York dem Guggenheim sagen könnte, zeigt das oder zeigt das nicht. Vollkommen undenkbar. Mhm.
Sehen Sie gewisse Strömungen auch oder Schwierigkeiten, die Amerikaner sehen, auch in Europa kommen für die Kunst- und Kulturszene?
Naja, wir haben solche Schwierigkeiten. Also wir sehen ja, wo Politik, also man muss zuerst einmal sagen, in Europa ist die Kultur viel näher an der Politik, weil sie ja in mehr oder weniger von der Politik abhängig ist. In Österreich, wenn man sich die finanziellen Strukturen anschaut, sehr stark. In der Schweiz viel weniger. Aber in Osteuropa auch sehr stark. Und wir wissen ja genau, wie in Ungarn oder jetzt in der Slowakei mit Kulturinstitutionen umgegangen worden ist. Also da nimmt die Kultur, die Politik Einfluss. Wie gesagt, wir haben das große Glück hier im Wien, im Wien-Museum eine politische Struktur zu haben und handelnde Players, also die einfach nicht so agieren, auch wenn sie wissen, dass das im Grunde nicht kompatibel ist mit einer Museumsarbeit, wie es, glaube ich, in einer Weltstadt wie Wien passieren sollte. Aber Gleiches geht nicht in Budapest, das wissen wir. Aber weil die Kollegen dort genauso arbeiten wollen wie wir, die städtischen Institutionen geht es besser, aber den Bundesinstitutionen, da gibt es große Repressionen, das wissen wir. Das Gleiche in Bratislava. Und wir sind ja nur eine Stunde entfernt von Bratislava, also es ist sehr nahe.
Und auch eine schöne Stadt, genauso wie Budapest, aber andere politische Verhältnisse.
Absolut. Und dass sich sowas ändern, das sehen wir ja bei jedem Wahlgang. Also ich glaube nicht, dass zwangsläufig die Rechtspopulisten immer gewinnen und immer mehr gewinnen müssen. Das geht auch in die andere Richtung unter bestimmten Umständen. Aber es ist natürlich so, dass eine gewisse Art von Politik populistisch generell einfach einen Status mittlerweile hat, den sie nicht hatte in der Nachkriegszeit.
Wenn Sie jetzt vom Anthropologiestudium Humanities Festival, dann hat Sie Judentum, Antisemitismus und Islamophobie interessiert. Wie kam das?
Also meine Dissertation war eine vergleichende Studie von Juden und Queers in Wien der Nachkriegszeit. Und das war ein Buch, das ist 2004 erschienen. Und was mich immer interessiert hat, war, ein bisschen aus dieser anthropologischen Frage herauskommen, hat mich immer interessiert, wie Minderheiten leben. Weil man über Minderheiten auch sehr, sehr viel über die sogenannte normale Kultur ersehen kann. Also das ist Minderheit, muss man ja als Mitglied einer Minderheit muss man ja die normale Kultur noch besser verstehen als die sozusagen normalen Leute, weil man muss immer verstehen, wie man positioniert wird. Und aus diesen Fragestellungen sind dann einfach Dinge entstehen, was ist das Auf und Ab des Antisemitismus und wovon hängt das ab? Und das Gleiche auch mit Fragen wie Homophobie. Und das war alles ums Jahr 2000 herum und da war eindeutig schon zu sehen, dass die nächste große Antipathie, die sich entwickelt in Europa systemisch, die Islamophobie ist. Und das hat dann einfach zu eigenen Studien dazu geführt. Es ist immer noch die Frage, was sagt uns das Leben von sogenannten Randgruppen über die Gesellschaft als Ganzes?
Ich finde das spannend, die Diskussion nach dem 7. Oktober 23, der Terroranschlag der Hamas in Israel, war die Diskussion, die wir auch hier in der Schweiz hatten, aber auch in Deutschland und nehme ich auch an in Österreich, man muss aufpassen, wenn Antisemitismus, aber auch gegen Anschläge gegen Minderheiten wieder passiert, dann wird es irgendwann mal auf die ganze Gesellschaft überschwappen. Man kann nicht nur sagen, es bleibt bei den Minderheiten, sondern wenn es anfängt zu brodeln, das sind die Ersten, auf die es zutrifft. Und ich fand das sehr spannend, deswegen als ich gelesen habe, dass sie es Symptoms of Modernity, oder? Hieß das der Übertitel ihres Buches, Jews and Queers in the Late 20th Century in Vienna. Yeah. Fand ich sehr spannend, dass sie das verglichen haben. Erstmal habe ich gestockt und dachte, was ist das für ein Vergleich?
Ja, man kann es schon sehr präzise herleiten. Also die Idee, Juden, Jüdinnen gibt es seit Jahrtausenden. Und Ablehnung von Juden und Jüdinnen gibt es auch. Also im Grunde seit Jahrtausenden, aber wenn man die massive operative Antipathie sich anschaut, hat das natürlich sehr viel mit dem Christentum zu tun, weil aus der Position des Christentums ist das Judentum natürlich der Grundstock. Und was sind Juden? Juden sind die Jesus Christus nicht als Messias angenommen haben. Das heißt, in der Grundstruktur des Christentums stellen die verbliebenen und verbleibenden Juden ein Problem dar. So. Allerdings ist das nicht, was wir in der Wissenschaft den modernen Antisemitismus nennen würden, sondern das ist ein Anti-Judaismus. Was meinen wir damit? Wenn ich jetzt als individueller Jude, Jüdin im Mittelalter will, dass ich nicht mehr unterdrückt werde, ich sage nicht, dass das gut schlecht ist, es ist eh furchtbar, alles furchtbar, aber kann ich konvertieren. Das heißt, der Anti-Judaismus, die religiöse Ablehnung, konnte überwunden werden durch die Normalisierung der Religion. Das heißt, man hat den Juden zwar gesagt, mit euch ist alles, also ihr seid vielleicht ihr seid störrisch und hartnäckig und, aber sozusagen es gibt im Denken des Christentums eine Möglichkeit zur Normalisierung. So. Das ändert sich im späten 19. Jahrhundert. Im späten 19. Jahrhundert kommt der moderne Antisemitismus auf. Und der moderne Antisemitismus, der natürlich auch die Grundideologie des Nationalsozialismus ist, geht nicht mehr davon aus, dass Juden irgendetwas an ihrer Andersartigkeit ändern können. Sondern es wird projiziert, und das ist natürlich Fiktion, dass das tief im Körperlichen, vielleicht sogar im Blut ist, und dass egal, ob Juden, Jüdinnen konvertiert sind, immer noch etwas essentiell anderes in sich tragen. Das ist ja genau die Ideologie des Nationalsozialismus. Und die Ideologie des Nationalsozialismus sagt, dass diese Juden so anders sind und so inkompatibel sind mit europäischen Werten, dass sie ausgemerzt werden müssen, weil sonst die Gesellschaft nicht gesunden kann. Das heißt, es ist eine vollkommen andere Konstruktion des Jüdischen. Ich sage immer, es ist alles schrecklich, aber es ist halt anders schrecklich. Und die Analyse, die wissenschaftliche Analyse geht halt dann in eine andere Richtung. So. Das passiert im späten 19. Jahrhundert. Der Begriff Antisemitismus wird in den 1870er Jahren geschaffen. Das ist, die Antisemiten sagen, also wir gehen jetzt mit den Juden anders um als früher die Christen. Wir gehen jetzt damit, wir sehen sie als separate Rasse und davon gibt es kein Entkommen. So. Genau der gleichen Zeit passiert was vollkommen Analoges bei sogenannten Homosexuellen. Und ich sage deshalb sogenannte Homosexuelle, weil auch dieses Wort erst im späten 19. Jahrhundert erfunden wird. Das heißt natürlich nicht, dass es erst im späten 19. Jahrhundert Leute gibt, die Sex haben mit Leuten.
Homosexuell waren, ja.
Sondern, dass sie früher anders verstanden worden sind. Der Begriff davor war Sodomit. Also ein Mann, der mit einem anderen Mann, bei Frauen gab es andere Begriffe, aber ein Mann, der mit einem anderen Mann etwas gehabt hat, war ein Sodomit. So. Die Konstruktion des Sodomiten, auch eine religiöse Konstruktion, ist davon ausgegangen, warum ist das passiert? Das war ein Lapsus. Das heißt, die Annahme mit Sodomie war, das kann ja jedem passieren, wenn man vielleicht einmal betrunken ist und so weiter. Ganz anders die spätere Konstruktion, spätes 19. Jahrhundert. Homosexuelle haben keinen Lapsus, wenn sie sich gleichgeschlechtlich verhalten, weil das ist tief in ihnen drinnen, das ist ihre Essenz. Sodomie war keine Essenz, Sodomie war ein Fehlverhalten, das jedem passieren kann. Homosexualität war etwas Tiefes in der Psyche, in der einzelnen Psyche. Das heißt, beide Figuren, der moderne Jude, der nicht assimilierbar ist, weil rassisch anders, und der moderne Homosexuelle, sind als Gruppen klar geworden im späten 19. Jahrhundert. Warum passiert das? In welchem Kontext passiert das? Es passiert im Kontext des Nationalismus. Auch wieder ein modernes Konstrukt, wo plötzlich wichtig ist, welche Sprache man hat und dass diese Sprache auf eine ethnische Essenz hinweist. Wenn ich mir jetzt anschaue, dass das Grenzland zwischen, sagen wir, Österreich und, also was heute Österreich und die Tschechische Republik ist, dass man alles gemischte Städte, Orte, da gab es keine wirkliche Trennung. Im späten 19. Jahrhundert gibt es den modernen Nationalismus, der sagt, dass Leute, die eine ethnische Essenz haben, in einem Nationalstaat zu leben hätten. Um dieser Fiktion, die ja eine ist, eine Kohärenz zu geben, muss ich das unterscheiden von Dingen, die eben nicht in diesem Nationaldings drinnen sind. Und in diesem Kontext werden diese Figuren des Juden und des Homosexuellen erst zu diesen anderen. Deshalb Symptome der Moderne. Sie sind Symptome der Moderne, weil sie im Kontext des nationalen Gebildes auf der Außenseite diesem nationalen Etwas, sagen wir diesem Deutschen, das ist ja relativ spät erst als Großdeutsches gegeben, eine Bedeutung. Und wenn man sich dann anschaut, wenn diese Gruppen im späten 19. Jahrhundert sozusagen identifiziert werden als dieses andere, dann ist natürlich die Frage, was der Holocaust ist. Der Holocaust ist ein Versuch der total radikalen Umsetzung dieses nationalen Projekts, nämlich diese Gruppen nicht nur auszugrenzen, sondern zu eliminieren. Und dann war eben meine Forschungsfrage für das Buch, na, was passiert dann nach 1945? Und das ist eben, was ich dann frage. Deshalb kann man diese Gruppen auf sehr, glaube ich, interessante, produktive Weise vergleichen, weil es, natürlich sind die total unterschiedlich, aber die Konstruktion dieser Gruppen im Kontext der Moderne und des Nationalstaates, die ist halt sehr analog.
Ja, was sie ausgelöst haben, vor allen Dingen auch in den Nationalsozialisten oder den Menschen, die das dann so betrachtet haben, ist sehr analog. Und das ist sehr spannend. Ich habe das noch nie so betrachtet. Und als ich es gelesen hatte, dachte ich, das muss ich mir jetzt noch unbedingt erklären lassen von Ihnen, weil ich das auch die Vergleiche, wenn man jetzt wieder auf das Wien-Museum zurückgehen, finde ich, die Vergleiche, die teilweise gestellt werden, eben auch in den Ausstellungsstücken, wo auch immer wieder Vergleiche zur Gegenwart gezogen werden und der Vergangenheit, schafft dadurch auch diese Besonderheit, dass es nicht nur auf dem akademischen oder historischen und dieses, was man manchmal auch solche Museen haben können, nicht ihr es, wie gesagt, dieses leicht angestaubte, wir reden jetzt von Exponaten der Vergangenheit, finde ich immer spannend, weil sie es immer wieder zurückholen auf die Gegenwart und dadurch so greifbar wird und so pragmatisch fast. Ja, also auch das, was Sie gerade beschrieben haben, jetzt auf Ihre Veröffentlichung zurück, die Symptome der Moderne, ist ein sehr pragmatischer Ansatz. Der ist ja jetzt erstmal frei von jeglicher Art von emotionaler Betrachtung und ach, ich fühle mich als Jude oder nein, das kann ich doch nicht vergleichen mit Homosexualität und so. Und das finde ich sehr spannend. Also danke für die Erklärung.
Nein, und danke. Ich meine, ich würde so einen Zugang immer analytisch nennen. Und analytisch ist ein Versuch, eben auch nicht emotional zu sein. Emotionen sind wichtig, aber für mich ist Wissenschaft ein Versuch einer Generalisierung, einer Formalisierung und ja, Emotion ist was anderes.
Wenn Sie auf die nächsten Jahre, ich glaube 5 Jahre ist der Auftrag noch im Wien-Museum ungefähr.
Ja.
Wird vielleicht noch 10 Jahre verlängert oder 20, aber erst mal 5 habe ich gelesen.
Bei uns sind also die Verträge sind eben immer 5 Jahre lang. Also ich wurde jetzt gerade, ich bin jetzt schon im 3. Vertrag, ja.
Was wünschen Sie sich für die nächsten 5 Jahre? Was ist so Ihre Vorstellung, Vision?
Ich wünsche mir das. Dass wir weiter unsere Arbeit tun können, so wie wir das wollen und wirklich halt die Stadt unterstützen können und die vor allem eben die Wiener und Wienerinnen. Also wir sagen immer, wir sind das Museum der Wiener und Wienerinnen. Wir freuen uns riesig über touristische Besuche, riesig. Aber das prinzipielle Publikum sind die Wiener und Wienerinnen und da besonders die Schüler und die Schülerinnen. Mich persönlich macht nichts glücklicher, als wenn ich unsere Vermittlerinnen mit den Kids in Arbeiten sehe in den Galerien. Und das wollen wir einfach weiter tun und weiter überlegen, welche Themen bei Sonderausstellungen irgendwie relevant sind. Also Fleisch war eines dieser Themen, das wir wirklich ansprechen wollten. Und es gäbe ganz viele andere. Ich nenne nur 2 Themen, von denen ich wirklich hoffe, dass wir da Ausstellungen machen. Sie sind beide noch nicht geplant. Und das sind jetzt wirklich, also kann man dann schauen, ob wir es geschafft haben. Ein Thema, das wir wirklich angehen wollen, ist Wasser. Auch wieder aus einer, es ist Das ist eine Krise, die ist noch nicht einmal ganz bewusst, aber die Geschichte des Wassers und die Manipulation des Wassers und die Verwendung des Wassers und auch der Wasserkraft und so weiter ist so zentral. Und die Geschichte Wiens ist natürlich wie bei praktisch jeder Stadt, bei Zürich ist es ein bisschen was sehe, das ist nicht so ein riesiges Ding wie bei uns die Flüsse, die extrem verändert worden sind, die verwendet worden sind in verschiedener Art und Weise. Die Donau wurde extrem reguliert, der Wienfluss wurde extrem reguliert. Wir haben eine Reihe von Bächen aus dem Wienerwald, die gebändigt werden mussten. Also die Frage der Geschichte des Wassers und vor allem die heutige Situation, die sehr bald eine sein wird, wo Wasser einfach sehr knapp wird, ist für mich ein wunderbares Thema. Ein anderes Thema, das ich sehr, sehr gerne angehen würde, ist, viele dieser Themen könnte man in jeder Stadt machen. Das ist, glaube ich, auch eine Stärke. Und dieses andere Thema ist, wie wurde Wien zu einer Autostadt? Weil selbstverständlich ist das gar nicht. Wien wurde wie jede andere Großstadt aus dem 18. und 19. Jahrhundert nicht für Autos gebaut. Und Autos wurden aber durchaus normalisiert bei uns in der Stadt mit allen möglichen gar nicht so einfachen Methoden. Und natürlich sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sehen, also Autos sind auch ein Problem. Und natürlich gibt es eine politische Bewegung und auch eine municipale, um dem Autoverkehr, vor allem dem stehenden Autoverkehr, ein bisschen Herr zu werden. Aber um das Ausmaß des Ganzen zu verstehen, wäre es hilfreich zu verstehen, wie es überhaupt erst dazu gekommen ist, dass Wien, so wie Zürich, so wie Berlin, so wie Paris, irgendwann autofit gemacht worden ist. Und diese Geschichte würde ich sehr, sehr gerne zeigen.
Wenn man Wasser und dann Auto, wie Wien zu einer Autostadt geworden ist, am Eingang, wenn man ins Museum reinkommt, für die noch nie im Wien-Museum waren, ist diese Simulation, wo man vom Anfang quasi von der Gründung von Wien, die ersten Siedlungen, dann anhand von verschiedenen Lichtern und Zahlen, die Entwicklung, die rasante Entwicklung dieser wirklich Millionenstadt, anders als Zürich. Ja. Zürich ist für mich immer noch ein Dorf und das war auch eine Schwierigkeit. Ich habe in Florenz gelebt, aber in Tel Aviv, alles keine Riesenstädte, aber eben dann auch in Wien und London. Und Wien war dann, und Zürich war dann das Dorf. Und Wien ist ja, jetzt war ich wieder zurück und dachte, wow, es ist schon riesig eigentlich.
Es ist
also
groß.
Für eine europäische, deutschsprachige, sprechende Stadt. Ist dann, wenn man dann so eine Ausstellung plant, wie übers Wasser oder eben Auto oder was auch immer, sagt man dann, okay, da fängt's wieder an und wir gehen dann von dort?
Also naja, wir nehmen das
immer diesen Grundstein oder für...
Jedes Projekt ist sein eigenes. Also gerade bei Fleisch, weil das jetzt, also können wir schon sagen, wie es war, weil wir wissen ja, ich meine, da gab es auch diese Diskussion, wie organisieren wir das? Da gab es auch verschiedene Strukturen, die uns eingefallen wären. Also in diesem Fall den beiden Kuratorinnen und Jakob und Sarah, die das brillant umgesetzt haben. Und irgendwann, sie haben auch zuerst chronologisch ein bisschen gedacht, aber dann kam ihnen ein Gedanke, der uns alle sofort überzeugt hat, sie selber auch und alle, nämlich es so zu strukturieren von der Weide bis zum Teller. Also es sind 7 Kapitel und es beginnt damit zu überlegen, wie Tiere gehalten wurden und werden, dann wie Tiere geschlachtet wurden und werden, wie sie zerlegt wurden und werden, wie sie verkauft wurden und werden und so weiter. Und dadurch gibt es eine 7-teilige Struktur, 7 Kapitel, wobei jedes Kapitel dann eben transhistorisch ist und die verschiedenen historischen Aspekte in dieses Gespräch ständig bringt mit den heutigen Fragen. Und es endet dann sehr stark mit der Frage, was passiert, wenn also nach dem Fleisch gegessen wurde und dann sozusagen ein Umweltthema wird. Und das letzte Kapitel geht dann sehr in Richtung von den Fleischalternativen, die man heute diskutiert und wie es mit Fleischessen weitergehen könnte und sollte. Wobei das sollte natürlich nicht unsere, also wir fragen die Leute, dass sie ihre Meinungen am Schluss teilen, weil wir würden nie sagen, so und so muss es sein, das geht dann.
Wenn Sie sich die permanente Ausstellung angucken, welcher Raum oder welches Exponat ist Ihr Lieblingsexponat von all diesen Millionen Objekten, aber die jetzt ausgestellt sind?
Das ist ganz leicht, weil ich als Schüler selber im Wien-Museum war und mich am meisten begeistert hat. Und das ist sehr unoriginell, weil das sind die Lieblingsobjekte unserer treuesten BesucherInnen, fast immer sind die historischen Stadtmodelle. Also wir haben 2 historische Stadtmodelle. Eines zeigt Wien vor dem Schleifen der Stadtmauern, also aus den 1850er Jahren. Mhm. Eines zeigt Wien nach dem Bau der Ringstraße, also die Stadtmauern wurden geschliffen. Mhm. Es gab eine riesige Stadtentwicklung 1898. Und diese 2 Stadtmodelle, und vor allem das zweite, das große, das neuere, hat mich immer fasziniert, seitdem ich ein Kind bin, weil es Geschichte einfach nachvollziehbar macht in einer Art und Weise, wie es Texte nicht machen können, selbst Pläne nicht machen können, weil man plötzlich versteht man, dass die Stadt, die man schon kennt, eine Geschichte hat und dass diese Geschichte im Grunde eingeschrieben ist in der Architektur der Stadt. Und das kann ein Modell vermitteln in einer Art und Weise, wie es kein anderes Medium kann.
Ja, das verstehe ich. Es gibt 2 Bilder dort auch in Ihrem Museum, die haben das mit mir gemacht, was Sie von den beiden Modellen beschreiben. Und zwar über den Ring, wie der Ring gebaut worden ist in Wien. Und man sieht auf der einen Seite diese unglaubliche Prunkstraße mit den Adligen oder Großkopferten, wie man bei uns gebürtige Bayerin sagt, man der Großkopferte. Ja. Und auf der anderen Seite die das gebaut haben. Das heißt, die Arbeiter und Arbeiterinnen, die dann irgendwie an Staublunge und an Unfällen. Und ich finde, diese Gegenüberstellung ist einfach, da steht man da und denkt, so ist eigentlich auch das Leben, ne? Ja, so diese beiden kompletten Kontraste und es könnte kein Text so gut nachvollziehen wie diese Fotos von diesen Menschen auch.
Ja.
Es ist so spannend, ich könnte mich mit Ihnen Stunden unterhalten, aber eine Seite habe ich mir hier ausgedruckt und zwar Ihr Kalender, weil ich auch das finde, steht fürs Wien-Museum. Und zwar morgen am 21.10. wird das Buch vorgestellt von Gerald Knaus. Knaus, genau, dankeschön, Soziologe. Oft in den Nachrichten jetzt auch befragt und Medien zu hören, welches Europa brauchen wir. Sein Buch, was am 2. Oktober, glaube ich, erschienen ist, oder Anfang Oktober, das ist morgen. Und dann gleichzeitig, einen Tag später, kommt dann Wiener Sexgeschichten und Küchenrevoluzzer. Und ich finde, diese 3 Themen auf einem Kalenderblatt, fand ich, zeigt die Stärke Ihres Museums.
Danke. Ja, wir haben auf sehr viel Spaß in der, weil die Geschichte, ich meine, sie ist natürlich deprimierend und wir müssen von ihr lernen, aber sie ist auch voller Überraschungen und auch, das darf man auch genießen.
Ich danke Ihnen. Sie haben es mit mir absolut klicken lassen und ich bin sicher, die Besucher, die noch nicht im Wien-Museum waren, werden alle Lust haben, auch wenn es für die Wiener und Wienerinnen ist, hoffe ich, dass sie weiterhin für die Touristen
kommen.
Was ist das schönste Kompliment? Gibt es eins, wo Sie sagen, das haben Sie bekommen oder das haben Sie gehört und das hat Sie berührt?
Naja, es sind halt die Dinge, die mit Vermittlung zusammenhängen. Also wenn es ist gar nicht so die Komplimente, aber wenn ich eben Kids sehe, die einfach mit Begeisterung durch die Tauschen wuseln, das ist für mich das Kompliment. Weil ich meine, wir müssen ja auch realistisch bleiben. Ich meine, die Kinder gehen ja nicht freiwillig, die werden ja mit der Schule gebracht. Und wenn es uns trotzdem gelingt, sie dann wirklich abzuholen, das ist natürlich das, und das sieht man, also die Begeisterung sieht man und also ich mache es für viele aus vielen Gründen, aber das macht mich am glücklichsten.
Das ist, finde ich, ein gutes Schlusswort für unser Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen, Herr Dr. Brunzel, alles Gute für Sie selber und für das Wien-Museum und noch viele wunderbare Ausstellungen und begeisterte Gesichter.
Danke vielmals.
Dies war eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.